Das ist der Elektroautomobil-Podcast
mit Markus Zacher
und Valentin Buss.
Ja, auch diese Episode haben wir auf der Power to Drive aufgenommen, also auf der führenden Messe für Elektromobilität in München. Und die Gelegenheit habe ich dort genutzt, um mit dem CEO von Compleo zu sprechen, dem Jörg Lohr. Und ja, da haben wir uns über das Thema A4 unterhalten. Was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr jetzt in dem Gespräch. Ja, ich bin immer noch auf der Power to Drive. Wer sich die letzte Podcast-Episode angehört hat, der wird das schon mitbekommen haben. Und ja, nutze die Chance hier weiterhin, um fleißig Interviews zu führen. Jetzt habe ich hier bei mir den Jörg Lohr sitzen. Er ist Geschäftsführer von Compleo. Und ja, wir werden uns heute mal ein bisschen über die A4 unterhalten. Was sich jetzt dahinter verbirgt, werden wir gleich noch ein bisschen genauer erläutern. Aber erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Ja, hallo Marco. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Jörg, magst du dich erstmal kurz vorstellen, so ein bisschen vielleicht deinen Werdegang? Wie bist du zu dem Job gekommen, den du jetzt machst? Was ist so dein E-Mobility-Werdegang? Und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Compleo noch nicht so gut kennen, was ist so euer Fokus, euer Tätigkeitsfeld?
Sehr gern. Also ja, Jörg Lohr ist mein Name. Ich bin 44 Jahre jung, bin Geschäftsführer der Compleo als Ladesäulenhersteller und der Valence GmbH als Backend-Betreiber für Ladeinfrastruktur. In der Elektromobilität bin ich jetzt seit 2008. Ich habe angefangen in einem gemeinsamen Projekt aus Daimler und RWE damals 2008, die sich sehr frühzeitig Gedanken gemacht haben, was passiert eigentlich, wenn wir wirklich mal 3, 4, 5 Millionen Elektrofahrzeuge ans Netz anschließen. Brauchen wir mehr Kraftwerke? Was ist mit der Übertragung? Was ist mit den Verteilnetzen? Daraus ist in dem Projekt ein Standard entstanden, ein Datenprotokoll für das intelligente Steuern von Elektrofahrzeugen, was dann mit mehreren Stakeholdern zu Ende gebracht wurde und in die berühmt-berüchtigte ISO 15F8 übergegangen ist. Das war damals mein erstes Projekt. Dann bin ich innerhalb des Projektes zur RWE gewechselt. Das war 2010. RWE Effizienz war damals der größte private Investor in Ladeinfrastruktur. In Europa sogar. Es waren so die ersten Züge, noch viel zu früh, weil es noch keine Elektrofahrzeuge gab. Und durfte dann die ISO 15F8 in Kalifornien für die RWE für 3 Jahre lang verproben, war dort Geschäftsbereichsleiter, habe dort die Entity in den USA aufbauen dürfen und bin 2014 zurückgekommen aus privaten Gründen, habe dann gedacht, es ist Zeit für was Neues, bin zur Allego gegangen, also bin zu einem Betreiber, Ladesäulenbetreiber in den Niederlanden, habe dort das DC und Korridorladen verantwortet. Das waren so die ersten Anfänge des öffentlichen Ladens on the road. Damals dachten wir noch, 50 kW ist der Weisheit letzter Schluss an der Autobahn. Es sind viele 50 kW Lader aufgebaut worden. Dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, das braucht höhere Leistungsklassen, sind dann sehr stark mit den Automobilherstellern in Gespräche gegangen und sind sehr nah an eine Initiative gewesen, die Automobilhersteller damals initiiert haben, 2015, 16. Daraus ist 2017 die Ionity geworden, deren Gründungsmitarbeiter ich war. Ich bin also vom ersten Tag an bei Ionity gewesen und habe mithelfen dürfen, das erste große HPC-Netzwerk außerhalb Teslas aufzubauen. Das habe ich bis 2020 gemacht. Dann bin ich Amazon gefolgt und war verantwortlich für die Elektrifizierungsstrategie der Amazon-Flotten im Last-Mile- und Middle-Mile-Bereich. Und habe nach 1,5 Jahren aber festgestellt, es war auch so der erste und einzige Ausreißer nach unten, 1,5 Jahre Amazon, das muss man mögen. Dann hatte die Gelegenheit und die Chance, eine echte Executive-Stelle zu bekommen, also eine Geschäftsführerstelle in der Compleo Software GmbH. Damals, 2022, hat die Compleo gerade 2 Unternehmenskäufe abgeschlossen, die Wallbe aus Paderborn und die Innogy E-Mobility Solutions. Daraus sind 2 Backend-Systeme entstanden, das wurde konsolidiert und ich war dann Geschäftsführer dieser Software. Das haben wir sehr stark konsolidiert, dem Ganzen auch eine Strategie verpasst, sehr stark neu ausgerichtet. Das hat der Aufsichtsrat der Compleo AG, die damals noch börsennotiert war, gesehen. Und zu dem Zeitpunkt war die Compleo schon in einem relativ schwachen Zustand, finanziell gesehen, sehr schnell, sehr stark gewachsen, wie das viele Marktteilnehmer im Moment haben. Und hat einfach ein großes Liquiditätsproblem und Vertrauensproblem am Kapitalmarkt bekommen. Der Aufsichtsrat hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, die Sanierung der Compleo-Gruppe zu übernehmen. Und das habe ich am 1. November 2022 übernommen. War verrückt genug, Ja zu sagen. und habe dann ein börsennotiertes Unternehmen mit damals noch knapp 600 Mitarbeitenden durch die Sanierung inklusive einer Insolvenz in Eigenverwaltung führen dürfen. Und seit August letzten Jahres ist der M&A-Prozess abgeschlossen, der Sanierungsprozess weitestgehend abgeschlossen, indem wir Teil der Kostal-Gruppe geworden sind. Das ist ein weltweiter Tier-1-Automotive-Supplier im Elektronikbereich, sehr stark auch im E-Mobility-Bereich aktiv, ist Weltmarktführer der Onboard-Charger. Und Kostal hat das Portfolio dahingehend erweitert, indem sie sich einen Ladesäulenhersteller und Backend-Betreiber hinzugekauft haben, anorganisch gewachsen sind. Und seit August sind wir Teil der Kostal-Gruppe und ja, offensichtlich haben wir uns von Beginn an vertraut gegenseitig. Das heißt, die geschäftsführende Kostal-Gruppe hat mich gefragt, ob ich Lust habe, das weiterzuführen. Und ja, da wir jetzt sehr, sehr viele Vorteile aus dieser Akquisition ziehen und auch das Ziel, die Compleo nachhaltig zu stabilisieren, damit geglückt ist, bin ich gerne an Bord geblieben. Das ist so in a nutshell, wie man so schön sagte, Werdegang.
Also du hast schon sehr viel Erfahrung im Ladeinfrastruktur-Business sammeln können, höre ich daraus. Und auch ja schön, dass du auch nochmal ausgeführt hast, wie es jetzt mit Compleo eigentlich weiterging. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass es da eben so ein bisschen, du hast es angesprochen, finanzielle Probleme gab. Jetzt scheint es aber wieder weiter voranzugehen. Und wir werden jetzt heute auch über ein technisches Thema eher sprechen, wo du wahrscheinlich genau der Richtige dafür bist, und zwar über das A4. Also das ist eine Abkürzung. Vielleicht kannst du dir auch nochmal erläutern, für was die steht, wenn du so aus dem Stegreif weißt.
Ja, klar.
Und ja, was das eigentlich bedeutet. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen trockenes Thema, aber vielleicht für den Endnutzer gar nicht so uninteressant.
Ja, so trocken ist das gar nicht. Also die A4, Alternative Fuel Infrastructure Regulations, oder anders auf Deutsch die Europäische Ladeinfrastrukturverordnung, sagt halt oder gibt den Rahmen vor, wie Ladeinfrastruktur in Europa zu betreiben ist. Der Hintergrund ist, dass wir in 27 Mitgliedstaaten der EU trotz aller Bemühungen bis zum letzten Jahr immer noch einen sehr fragmentierten Teppich hatten an Gesetzgebung, wie ich eigentlich Ladeinfrastruktur betreiben muss. Also wir haben nicht eine Roaming-Plattform in Europa, sondern wir haben mehrere. Wir haben hunderte Betreiber von Infrastruktur, sogenannte CPO. Wir haben nochmal so viele MSP, jeder spricht mit jedem. Wir haben verschiedene Protokolle. Wir haben Roaming, was keine 100% Marktabdeckung hat. Dann kommt noch Plug and Charge dazu. Wir haben RFID-Karten. Wir haben in irgendeiner Form auch Ad-Hoc-Laden gehabt, aber wir haben, anders als das die Fahrzeuge und die Automobilhersteller gemacht haben, auf der Infrastrukturseite als Branche einen Fehler begangen. Wir haben sehr, sehr stark angefangen, Wettbewerb zu schaffen, bevor wir überhaupt einen Markt hatten, also einen Massenmarkt. Das heißt, jeder hat so sein eigenes Süppchen gekocht, gab verschiedene technische Konzepte, sehr viel auch politisch getriebene Konzepte, die dazu geführt haben, dass wir seit Jahren dem Massenmarkt hinterherhecheln. Und aber dieser Massenmarktdurchbruch einfach nicht kommt, weil die Hürden für Otto-Normalverbraucher, wirklich von A nach B zu fahren, voll elektrisch, noch zu groß sind. Und die Europäische Kommission wollte dem gegensteuern und hat einmal quasi sich hingesetzt und die A4, die Ladesäulenverordnung, die es vorher auch schon gab, aber in der Dimension als die nationale Gesetzgebung überschreibende Direktive, erstmalig ins Leben gerufen. Das heißt, sie haben sich Gedanken gemacht, wie kriegen wir eigentlich, ich sage mal, barrierefreies Laden quer durch Europa hin. Das ist die Einfachheit, liegt wirklich darin, wie kriegen wir das hin, dass Otto Normalverbraucher von A nach B fahren kann, quer durch Europa, ohne dafür einen Masterstudiengang zu brauchen. Und das ist im Prinzip der Treiber der A4 mit jeder Menge technischer Umsetzung. In die können wir auch im Detail natürlich mal reinschauen.
Absolut, genau. Also um das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen oder zu umreißen. Ich meine, es gab durchaus ja MSPs, also Mobility Service Provider, sprich Anbieter von Ladekarten oder Ladestromverträgen, die sich bemüht haben, so eine Abdeckung zu schaffen, die inzwischen relativ gut ist. Ich glaube, manche Betreiber haben heute 600 oder 700.000 Ladepunkte, reklamieren die für sich, dass man da laden kann. Aber tatsächlich so eine eierlegende Wollmilchsau, wo man wirklich in ganz Europa innerhalb der EU mit einer App laden kann oder mit einer Ladekarte, ist tatsächlich noch schwierig. Habe ich jetzt auch kürzlich wieder bei einer Fahrt durch Bulgarien festgestellt, dass man da dann doch wieder eine lokale App braucht. Und dann kommen sicherlich auch so Themen dazu, wie jetzt bin ich in einem anderen Land, ich habe da vielleicht nicht eine passende Ladekarte dafür, dann möchte ich vielleicht mit der Kreditkarte zahlen. Ist teilweise schwierig, das ist in Deutschland ja auch nicht viel anders. Also ja, wie du schon gesagt hast, sehr fragmentiert, sehr für den Nutzer halt nicht so einfach, wie man es eben kennt von der Tankstelle, wo man im Prinzip überall ja mit Karte oder Bargeld oder was auch immer zahlen kann, meistens ja dann sogar noch in der gleichen Währung. So ist es eben leider nicht. Was sind denn so konkrete Schritte, die die A4 jetzt vorschreibt, die in Ladeinfrastrukturhersteller jetzt berücksichtigen muss? Oder seit wann, vielleicht kannst du auch nochmal so den zeitlichen Horizont ein bisschen einordnen, seit wann die jetzt eigentlich gilt und wie das vielleicht auch mit dem Bestand ist?
Ja, also die Ladeinfrastrukturverordnung, die A4, greift seit Mitte April diesen Jahres nach anderthalbjähriger Vorbereitung und Definition. Der Nachteil war, dass die A4 in der originären Fassung noch sehr, sehr viel Interpretationsspielraum gelassen hat. Das heißt, dieser Interpretationsspielraum, wie die Anforderungen jetzt umzusetzen sind technisch, haben dazu geführt, dass sehr, sehr viele Betreiber aus der Unsicherheit heraus gesagt haben, bevor ich das Falsche kaufe, kaufe ich erstmal gar nichts. Das heißt, der Markt, das liest man ja Land auf Land ab in den Medien, der Markt ist ein Stück weit abgekühlt. Das heißt, der Hochlauf der Ladeinfrastruktur, den wir alle erwarten und gern gesehen hätten, der hat dadurch tatsächlich einen Dämpfer erfahren. Im Grunde ist die A4 richtig und auch die Initiative. Die Umsetzung und der Interpretationsspielraum haben, wie gesagt, halt dazu geführt, dass das Ganze so ein bisschen in Stocken geraten ist. Im Wesentlichen geht es bei der A4 eigentlich darum, dass ich als Endverbraucher geschützt werde. Das heißt, dass der Ladevorgang transparent ist, sicher ist, dass er seamless ist, also dass er wirklich barrierefrei ist und dass wir insbesondere die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Insellösungen, die du ja gerade auch richtig gesagt hast, dass die verschwinden. Im Wesentlichen sind das zwei Hauptkriterien. Das eine ist, der Ladevorgang muss dezidiert dem Kunden zugeordnet werden. Das heißt, ich muss vor Ort die Möglichkeit haben, ohne eine Vertragsverpflichtung zu haben oder ohne die Verpflichtung, diese lokale App in diesem Land von diesem MSP zu nutzen, bezahlen zu können, also Ladevorgang initiieren und bezahlen. Und das Zweite ist, und das ist fast noch viel wichtiger, ist die Preistransparenz. Du hast vollkommen recht, viele MSP haben eine Abdeckung von mehreren hunderttausend Ladepunkten. Es ist auch in Ordnung und technisch ist das auch nicht mehr das Problem. Wir haben in einem Strategie-Setup, was wir für die Compleo gemacht haben, mal so ein bisschen reingeschaut und sind eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, es ist nicht mehr das Finden der Ladesäule das Problem oder des Ladepunktes, sondern das Benutzen ist zum Problem geworden. Warum? Weil ich, wenn ich mit einer MSP-Karte quer durch Europa fahre, ich zu dem Zeitpunkt, an dem ich den Ladevorgang brauche und die Energie brauche, in der Regel noch gar nicht weiß, was mich das kostet. Das heißt, ich habe zwar in irgendeiner Form einen Vertragstarif und ich habe auch bei verschiedenen MSP Tarife oder feste Einheiten, die ich buchen kann, Pakete, die ich buchen kann, ähnlich wie im Mobilfunk. Aber das ist alles trotzdem immer noch so, dass irgendeiner draufzahlt. Also entweder der MSP, der sagt, okay, ich mache so einen Preis für alle und bei dem einen CPO verliere ich Geld, bei dem anderen gewinne ich. Oder es wird halt gnadenlos auf den Endkunden weitergegeben und dann habe ich halt in einer Stadt verschiedene Tarife für die gleiche Leistung. Und um das zu umgehen, hat die A4 gesagt, ich brauche eine unbedingte Preistransparenz am Point of Sale. Das heißt, vor Beginn des Ladevorgangs muss der Kunde wissen, was kostet mich das jetzt unter den mir gegebenen Bedingungen. Und das Zweite ist, ich muss halt völlig barrierefrei im Bezahlvorgang sein. Das heißt, ich muss das sogenannte Ad-Hoc-Payment so haben, dass ich auch im Ad-Hoc-Payment keine App brauche, mir nichts runterladen muss, keine Kreditkartendaten irgendwo eingeben muss, was nicht sicher ist, sondern ich muss einen sicheren und transparenten Bezahlvorgang haben. Und das übersetzt heißt, ab bestimmten Leistungsklassen, das steht dort auch explizit drin, also ab 50 kW und höher, ist das ein physisches Terminal, was bereitzustellen ist. Und drunter geht das über verschiedene Workarounds, die bis April noch nicht ganz ausdefiniert waren. Da war sehr oft dieser sogenannte spezifische QR-Code ein Thema, also der dynamische QR-Code, der mir am Ladevorgang dann den Bezahlvorgang und den Authentifizierungsvorgang erlaubt. Das wiederum braucht ein Display. Viele Hersteller von Infrastruktur im AC-Bereich, also günstige Infrastruktur, haben gar kein Display. Deswegen ist da auch der Markt so ein bisschen unsicher geworden. Also da gibt es noch Herausforderungen in der Umsetzung. Aber im Grunde sagt die A4, ich muss A, einen transparenten Bezahlvorgang haben und einen sicheren Bezahlvorgang am Point of Sale. Und das Zweite, der Kunde muss wissen, vor Start des Ladevorgangs, was kostet mich diese Leistung. Das sind die zwei wesentlichen Treiber. Mhm.
Dazu vielleicht auch nochmal der Blick zurück. Jetzt ist ja schon ein Haufen Ladeinfrastruktur aufgebaut worden. Musste die denn jetzt schon A4-konform sein? Gibt es da irgendwie eine gewisse Zeitspanne, in der die Ladeinfrastruktur umgerüstet werden muss? Also ich denke jetzt gerade an diese ganzen in Deutschland aufgebauten Schnelllade-Hubs. Wie ist da so dieser Übergangsfrist geregelt? Oder gilt erstmal Bestandsschutz, was steht, das steht und?
Also es gibt einen Bestandsschutz, der gilt bis 2027. So ist das noch recht schwammig, aber formuliert worden. Was das in der Praxis heißen würde, wäre, dass ab 2027 die bestehende Infrastruktur, die noch bis zum letzten Jahr aufgebaut wurde, keine Ahnung, aufgebohrt, aufgefräst werden müsste. Du musst ein Terminal reinbauen. Das geht im Feld gar nicht. Das kann man gar nicht tun. Da kann man sich sicherlich behelfen mit externen Lösungen wie Payment Terminals, aber auch die müssen wieder angebunden werden. Also dieses Thema Bestandsschutz und Upgrade-Fähigkeit ab 2027 ist noch nicht zur Gänze ausdefiniert und stellt uns auch insgesamt als Markt vor die eine oder andere Herausforderung. Mhm.
Also da muss man ein bisschen schauen, was da tatsächlich kommt, höre ich da so ein bisschen raus.
Ganz genau.
Jetzt bin ich auch erst dieses Jahr viel durch Frankreich gefahren. Da wurde fleißig DC-Infrastruktur auch hochgezogen, auch in vorbildlicher Art und Weise. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erwähnt. Was mir da auch positiv aufgefallen ist, dass im Prinzip alle Ladeparks schon mit den Kreditkartenterminals ausgerüstet waren. Und zwar, soweit ich es gesehen habe, an jeder Ladestation. Man hat überall ein Display am Anfang, wo man sieht, was AC oder DC-Laden kostet. Also da wurde dann unterschieden im Preis. Das waren auch okaye Preise. Also wo ich heute bei den heutigen Ladetarifen, die man so bekommt, sogar sagen würde, das sind günstige Preise. Also sprich, da habe ich das Gefühl, da wurde es gleich richtig gemacht. In Deutschland irgendwie ist das doch eher noch eine Seltenheit. Wie wird es da weitergehen? Es gab ja hier auch relativ viel Gegenwehr gegen diese Kreditkartenterminals. Wurde ja auch von vielen Stellen gesagt, oh, das hält uns jetzt wieder auf und kostet zusätzlich und macht alles nur noch teurer und komplizierter. Wie ist da so dein Take dazu?
Also im Grunde, so wie du sagst, Frankreich hat sehr vieles richtig gemacht. Sie haben sich überlegt, wenn wir die Konzessionen, sprich die Autobahnstandorte freigeben, dann müssen wir es richtig machen und dann muss auch gewährleistet sein, dass ich quer durchs Land fahren kann und immer das gleiche Ladeerlebnis habe. Du hast dort sehr viele verschiedene CPOs. Du hast Fastnet, Total Energies, Ionity, Elektra, also die üblichen Verdächtigen. Das heißt, das ist verschiedene CPO, aber kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin Ostern mit dem Elektroauto nach Spanien gefahren. Du kannst problemlos an jedem Rasthof laden und du hast immer das gleiche Ladeerlebnis. Und du hast immer auch eine Möglichkeit zu bezahlen. Das ist Frankreich sehr gut gelungen. Warum? Weil man Vorgaben gemacht hat aus gesetzgeberischer Natur, ohne den Markt zu stark zu regulieren. Man hat einfach gesagt, wir möchten gerne Kreditkartenterminal, wir möchten eine Preistransparenz. Die soll im Idealfall auch am Display angezeigt werden, wo die Spritpreise stehen, also die Kraftstoffpreise. Das heißt, man hat ein Ökosystem geschaffen, was wirklich alltagstauglich ist. So kann man das sagen. Jetzt muss man fairerweise sagen, mit dem Deutschlandnetz ist das ja auch so ein bisschen technologisch in der Umsetzung. Man wollte das auch so umsetzen. Das heißt, die Deutschlandnetzinitiative sagt ja nicht nur, dass wir HPC-Lader an den Autobahnen bekommen, sondern da ist ja auch eine Betreiberverpflichtung dahinter. Das hängt jetzt ein bisschen an verschiedenen juristischen Belangen, die dort eine Rolle spielen. Aber dann wäre in Deutschland auch eine Situation gegeben, wo nicht nur der Aufbau der Infrastruktur, sondern auch der Betrieb geregelt ist. Zu dem Thema Kreditkartenterminals kann ich bestätigen. Wir sind absolut der Meinung, auch als Ladesäulenhersteller, es braucht eine unabhängige Bezahlmöglichkeit für den Endkunden, wenn er denn keinen Vertrag haben will. Also ne, wenn der Endkunde sagt, ich lade einmal im Quartal auf der Autobahn, ich will das mit der EC-Karte oder Kreditkarte machen, das muss gemacht werden. Muss das unbedingt ein physisches Terminal mit PIN-Pad sein, was eher so 70er Jahre anmutet? Wir müssen bedenken, das macht die Hardware wieder teurer. Das heißt, das ist ein Terminal, was wir als Hardwarehersteller zukaufen, wir alle anderen auch. Das bringt Komplexität, weil ich Softwareanbindung brauche, sowohl zum Backend als auch zur Hardware. Ich habe also plötzlich eine Dreiecksbeziehung. Ich muss Firmware-Updates machen, Software-Updates. Ich habe Prozesse, die ich stabilisieren muss. Das heißt, was mache ich als Hardwarehersteller oder Backend-Betreiber? Ich lege das auf den CPO um. Das heißt, ne, der CPO kauft für teurere Konditionen Hardware ein. Und egal, wer mit welcher Lösung wirbt, es macht die Hardware insgesamt teurer, das ist so. Und der CPO macht Folgendes, er legt diese Kosten natürlich wieder auf den Endverbraucher um. Das heißt, auch da ist es so, es gibt Lösungen, mit denen wir das vereinfachen können. Es muss nicht das Kreditkartenterminal sein, von dem sich auch viele Betreiber andere Infrastrukturen, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, verabschieden und eher auf so ein Touchpad oder eine App gehen oder wie auch immer. Viele sehen das auch so ein bisschen als technologischen Rückschritt, wenn man sich jetzt mal in die Lage der EU versetzen will und sagt, ja gut, es hat bisher nicht geklappt, als der Markt sich selbst regulieren durfte, weil auch die Payment Terminals, die bisher verbaut sind, alle irgendwie unterschiedlich sind und alle proprietär sind. Also greifen wir ein und dann ist es meistens der kleinste gemeinsame Nenner und das war halt dieses physische Terminal. Das ist nicht State of the Art, es ist teuer, es macht das Ganze komplexer, aber es ist zumindest, und das kann man ein Stück weit nachvollziehen, eine einfache Lösung für Otto Normalverbraucher zu laden. Von daher, ja, hätten wir es als Markt selbst gelöst, hätten wir das nicht gebraucht. Mhm.
Das heißt aber, es ist wirklich noch so ein metallisches Pin-Pad, wie man es ja auch von irgendwie, keine Ahnung, vom Automaten kennt, wo man seinen Parkschein löst. Und es reicht nicht, ein NFC-Pad zu installieren zum Beispiel, weil ja immer mehr Leute inzwischen ja auch mit einer NFC-fähigen Kreditkarte ausgerüstet sind, die ihr Handy nutzen können. Das reicht nicht aus. Es muss so ein Pinpad sein.
Ja, also es gibt ja Pinpads, die sind digital, also die haben Touchscreen, vollwertig. Es muss ein Pinpad sein, aber es muss jetzt kein physisches sein mit Druckknöpfen. Das ist je nach Payment Provider, plötzlich kommen ja auch andere Player in den Markt, weil kein Hardwarehersteller, Alfen, Alpitronic, ABB, Compleo, egal wer, wir stellen ja alle keine Payment Terminals her, ne, sondern wir kaufen das alles zu. Das heißt, da sind plötzlich andere Player im Markt und da schaut man halt, wer kann mir eine Lösung bieten, die kostengünstig ist, die handelbar ist, wo ich wenig Integrationsaufwand habe. Und das ist ja unterschiedlich. Wenn du hier über die Messe gehst, über die Power to Drive, siehst du alle möglichen Lösungen. Von einem Touchpad bis hin zu einem physischen Kreditkartenterminal mit diesen physischen Knöpfen.
Aber was auf jeden Fall nicht mehr eine Rolle spielt, ist Bargeld. Oder muss man da noch irgendwo einen Münzeinwurf vorsehen und dass man da seinen Schein einschmeißen kann?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also es gibt so kombinierte Lösungen, wo die Ladeinfrastruktur in den Parkscheinautomat mit integriert wird. Auch Infrastrukturbetreiber, Bahnbetreiber überlegen, ne, ob ich im Fahrkartenautomat das machen kann. Im Hotel beispielsweise gibt es kombinierte Lösungen, wo ich meinen Ladevorgang mit der Hotelrechnung bezahlen kann. Also es gibt sicherlich Anwendungsfälle, wo ich noch Bargeldverkehr hätte, aber dieser Coinslot, dieser Münzschlitz in der Ladesäule, das, ich glaube, über den Status ist die Branche hinweg.
Okay, jetzt muss ja auch der Kunde das auch lernen, dass es vielleicht auch andere Lösungen gibt,
ganz korrekt,
zu bezahlen. Gibt es denn auch bei der A4 irgendwo Vorgaben in Richtung Preis? Also Preistransparenz ist das eine, dass irgendwo der Preis angezeigt werden muss vom Ladevorgang. Gibt es da irgendwie auch eine Deckelung, dass man sagt, okay, wir ziehen hier eine Obergrenze ein, teurer darf die Kilowattstunde in Europa oder in diesem Land nicht kosten?
Soweit ich das in Erinnerung habe, ich glaube nicht, nein, die Obergrenze nicht. Aber es gibt eine sogenannte Diskriminierungsfreiheit. Das heißt, ich darf zum Beispiel niemanden ausschließen. Es gab so bei größeren CPO zu Beginn der HPC-Welle 2017, 2018 so Versuche, sich, ich sag mal, unliebsame Kunden fernzuhalten, um für die eigene Marke das Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Und das hat man gemacht, indem man Preise für externe Nutzer in Höhen gezogen hat, die einfach ungesund waren, ne? Das sagt die A4 sehr, sehr klar. Es muss diskriminierungsfrei sein. Das heißt, es müssen schon gleiche Bedingungen für alle gelten. Ich darf abstufen. Das heißt, ich darf als CPO auch sagen, das Ad-Hoc-Payment, da habe ich keine Roaming-Plattform dazwischen, kein MSP dazwischen. Ich muss nichts abgeben, nichts teilen. Da darf ich günstiger anbieten. Aber ich muss im Grunde dafür sorgen, dass es diskriminierungsfrei ist.
Okay, das heißt aber sogar, das Ad-Hoc-Payment hätte sogar eher die Tendenz oder das Potenzial, günstiger zu sein, als wenn ich eine Ladekarte dazwischen habe. Wie sieht das denn künftig aus? Viele CPOs geben ja auch Ladekarten raus, also operieren auch als MSP, bieten dann meist Vorzugskonditionen. Wäre sowas dann noch denkbar, dass ich mit der Ladekarte von Unternehmen A und ich lade dann mal Ladepark von Unternehmen A günstiger bin als der Ad-Hoc-Preis, oder schließt das diese Diskriminierungsgrenze dann gerade aus?
Nein, das gibt's ja. Und das wird auch umgesetzt, also auch von größeren CPO, die sagen, mach ein Bundle, ohne jetzt die genauen Konditionen nochmal zu wiederholen, aber Ionity hat ja einen Ionity-Pass rausgebracht, das ist ein CPO, und geht damit auch ein Stück weit ins MSP-Geschäft, zu sagen, du kannst den Ionity-Pass kaufen und damit kannst du dein eigenes Netzwerk auch nutzen und das auch ein bisschen günstiger. Das schließt die AFE nicht aus. Im Grunde, auch da gibt es so zwei politische Bewegungen, sagen die einen, oh, Roaming ist tot und Hubjack wird es in 3 Jahren nicht mehr geben. Die anderen sagen, das ist vollkommener Quatsch. Ad-Hoc-Payment mit so einem Kreditkartenterminal, da muss ich im Regen stehen und dann meinen PIN eingeben und das will auch keiner. Also da gibt es so zwei politische Lager, die sehr viele Argumente haben, warum genau die andere Lösung in Zukunft sich nicht durchsetzen wird. Ich glaube, es wird beides sein. Convenience ist natürlich, wenn ich zum Beispiel über Plug and Charge mit meinem Vertrag, meinem Roaming-Vertrag, eine MSP-Beziehung habe und mit der MSP-Beziehung laden kann. Convenience kostet meistens Geld. Das heißt, da bin ich sicherlich auch gewillt, 2, 3, 4 x Cent pro Kilowattstunde mehr zu bezahlen, dafür, dass ich nicht draußen in den Regen muss. Es wird diejenigen geben, die sagen, nee, ich will das eigentlich nicht, so eine langfristige Vertragsbindung. Ich will frei sein, die zahlen mit der Kreditkarte. Das heißt, ich habe ja heute schon in anderen Industrien beide Fälle, ne? Ich habe Vertragsbindung beim Handy, ich habe aber auch spontan diejenigen ohne Vertrag, die sagen, ja, dann mache ich halt Prepaid. Genau das Gleiche, meiner Meinung nach, werden wir in der Elektromobilität sehen. Es wird beides geben. Und wie gesagt, der CPO ist lediglich angehalten, diskriminierungsfrei zu sein. Eine Incentivierung ist aber erlaubt. Die ist nicht verboten.
Du hast gerade das Thema Plug-and-Charge angesprochen. Ist das denn zum Beispiel eine Vorschrift für die neue DC-Ladestation? Oder ist das eher eine Kann-Option?
Also soweit ich die A4, wie gesagt, im Kopf habe, ist es nicht vorgeschrieben, dass Plug-and-Charge ein Muss ist. Es ist eine Kann-Option, insbesondere weil Plug-and-Charge zwar als Anwendungsfall schon definiert ist, auch technisch schon umgesetzt ist, aber wir hier und da noch verschiedene Stakeholder haben, auch das Thema der Zertifikate, Zertifikate-Handling, Zertifikate-Update und auch Änderungen. Nehme ich mein Vertragszertifikat mit, wenn ich mein MSP wechsle und so weiter. Das noch in der frühen Phase ist. Wir sind nicht mehr in der Startup-Phase, auch nicht mehr in der Prototypen-Phase. Plug-and-Charge funktioniert bei vielen CPO, auch backend-seitig. Aber hätte das die A4 vorgegeben, hätten wir, ich würde behaupten, 60-70% der Bestandsinfrastruktur abgeschaltet werden müssen. Deswegen ist das eine Kann-Bestimmung, ist aber eine sehr sinnvolle. Plug-and-Charge wird eher von den OEM getrieben, weil sie sagen, ich habe ja eine Kundenbeziehung und ich will ja Convenience verkaufen, sonst bekomme ich das Elektrofahrzeug nicht verkauft. Und deswegen mache ich das dem Kunden so angenehm wie möglich. Er hat seinen Vertrag im Fahrzeug und mit dem Vertrag kann er halt einfach laden, authentifizieren und ein Ladeerlebnis, ein positives haben, ohne eben draußen im Regen stehen zu müssen. Also das kommt eher, dieser Druck kommt eher aus der Automobilindustrie, hilft auch der Branche endlich zu standardisieren, weil Plug-and-Charge ein ganz angenehmer Use-Case ist, der immer wieder daran scheitert, dass Interpretationen der Protokolle waren, Rollen nicht klar waren, wie gesagt auch wirtschaftspolitisch da eher protektionistisch gehandelt wurde. Da sehe ich jetzt schon durchaus so das Durchbruchsszenario, dass immer mehr sich dazu committen und wir da endlich auch mal einen Durchbruch bekommen.
Ja, du hast hier gerade noch mal viele Begriffe benutzt. Hubject hast du hier reingeworfen, Plug-and-Charge haben wir gerade angesprochen. Alles Themen, über die wir ja im Podcast auch schon gesprochen haben. Ich werde die auch alle noch mal im Anschluss verlinken. Das heißt, in den Shownotes findet ihr dann auch die passenden Episoden dazu, wenn ihr da noch weiter einsteigen möchtet. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Wie ist so dein Fazit zur A4? Ist das ein guter Wurf? Ist es überzogen? Bietet es noch genug Potenzial für einen zweiten Anlauf? Wie ist so deine Sicht der Dinge darauf?
Also meine ganz persönliche Sicht der Dinge ist, es ist gut, dass die A4, also dass die Europäische Kommission sich durchgesetzt hat und gesagt hat, wir overrulen damit ein Stück weit nationale Gesetzgebung. Weil wir merken, dass eine Massenmarktdurchdringung, eine Skalierfähigkeit, auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung nur passieren kann, wenn wir standardisieren, europäisieren. Das heißt, wenn wir nicht innerhalb von Landesgrenzen Ökosysteme schaffen, die alle nicht handelbar, nicht bezahlbar, proprietär sind. Das heißt, dass die EU ganz klar sagt, das ist eine europäische Initiative, das ist eine europäische Industrie, Mobilität ist grenzenlos. Also wollen wir auch, dass das Ladeerlebnis grenzenlos ist, ist vollkommen richtig und genau die richtige Initiative ist. Meine persönliche Meinung. In der Umsetzung ist es bei Gesetzgebung oft so, ne, sobald Interpretationsspielraum gegeben wird, sobald auch das ein oder andere technische Konzept nicht zu 100% durchdacht und implementiert ist, gibt es Unsicherheit und die Unsicherheit führt sehr, sehr schnell zu Kritik. Ich persönlich würde sagen, die A4 hilft sehr stark, ein Ökosystem zu schaffen, was länderübergreifend einfach funktioniert. Denn das, was die einzigen beiden Attribute, die uns zum Massenmarkt helfen in der Ladeinfrastruktur, sind Einfachheit und Verlässlichkeit. Es muss einfach zu bedienen sein, es muss absolut verlässliche Infrastruktur sein. Da hat die A4 einen Rahmen geschaffen, den wir jetzt alle zusammen ausschmücken müssen. Nachbesserungen sind natürlich immer möglich. Also das Potenzial für nochmal, nennen wir es mal Facelift der A4, also nochmal eine adaptierte Version, ist sicherlich gegeben. Im Wesentlichen ist es aber gut, dass die Europäische Kommission als Rahmen nochmal gesagt hat, worauf kommt es uns eigentlich an, damit wir einen Massenmarkt haben. Der Endkunde muss geschützt werden, es muss transparent sein, es muss einfach in der Bedienung sein. Und da ihr als Industrie da noch Herausforderungen hattet und das bisher nicht einheitlich gelöst bekommen habt, geben wir den Rahmen vor. Es gibt nationale Gesetzgebung, die deutlich tiefer eingreift und deutlich stärker eingreift, eher dann auch verhindernd oder limitierend oder verstörend unterwegs ist. Von daher ist die A4 meiner Meinung nach eine recht pragmatische Lösung, einen Rahmen zu schaffen. Wie gesagt, in der Umsetzung, Kreditkartenterminal, 70er Jahre, Tasten, da kann man drüber streiten, aber da gibt die A4 ja auch Alternativen vor. Von daher, ich glaube, eine Anpassung ist gut. Jetzt, wo man auch ein bisschen gelernt hat, wo auch die Experten in Brüssel ein bisschen gelernt haben, wurde ja nochmal nachgebessert, beziehungsweise wurde auch nochmal erlaubt, Bestandsschutz ein bisschen aufzuweiten. Aber insgesamt, persönlich zum Abschluss, ist das im Grunde eine gute Initiative, die, wenn wir sie richtig anwenden, dazu führen kann, dass wir den lang ersehnten Massenmarktdurchbruch endlich haben. Weil auf den warten wir alle.
Ja, dem ist eigentlich dann nichts mehr hinzuzufügen. Ja, vielen Dank für die Auskünfte und für diesen Deep Dive in das Thema A4-Regulierung. Ich denke, das hat sehr dabei geholfen, mal zu verstehen, dass die EU durchaus auch den Kunden hier sehr im Blick hat und dass es im Endeffekt ja helfen soll, die Elektromobilität mehr in die Masse zu bringen.
Ja, und zum Abschluss dieser Folge wollen wir noch mal einen kleinen Blick ins neue Magazin werfen. Die Ausgabe 4 2024 ist seit dem 18.07. sowohl als E-Paper als auch im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich. Und Markus, ich habe das Heft schon vor mir liegen. Ich sehe hier so einen französischen Kleinwagen auf dem Cover.
Ja, genau. Das ist der Citroën EC3. Und das ist endlich wieder ein neues, ja, bezahlbares Elektroauto. Das ist relativ günstig zu haben. Schon für unter 25.000 Euro kann man es in Deutschland und Österreich bestellen. Und wir hatten die Gelegenheit, den Wagen zu fahren. Und in der neuen Ausgabe, ja, werde ich meine Fahreindrücke schildern, ob das Auto für 25.000 Euro wirklich so der Preisknaller ist oder ja, ob es vielleicht doch den ein oder anderen Haken gibt, den man da berücksichtigen muss. Und ja, darüber hinaus haben wir natürlich wieder viele weitere Themen vorbereitet, unter anderem wieder einen Doppeltest durchgeführt. Und zwar haben wir uns diesmal zwei ja sehr langstreckentaugliche Mittelklasse-Limousinen vorgenommen. Und zwar einmal das Tesla Model 3 in der Variante maximale Reichweite und haben ihm dem Polestar 2 gegenübergestellt. Und ja, beide Limousinen hatten wir zwar schon mal im Magazin gehabt, aber die wurden inzwischen ja aktualisiert, haben neue Antriebe bekommen, teilweise neues Design. Und daher war es jetzt eine gute Gelegenheit, die beiden Fahrzeuge mal gegeneinander antreten zu lassen und zu schauen, wie gut sich die Fahrzeuge jetzt auf der Langstrecke schlagen, unter anderem. Und dann haben wir auch wieder ein Spezial vorbereitet. Diesmal dreht sich das um das ganze Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle. Da werfen wir mal einen Blick auf den Markt, was es denn alles so für Brennstoffzellenfahrzeuge gibt und vor allem, welche Rolle Wasserstoff überhaupt bei der ganzen Energiewende spielen wird. Wenn man jetzt mal nicht nur auf den PKW schaut, sondern mal ein bisschen rauszoomt und das Ganze in dem Ökosystem der Energiewirtschaft betrachtet. Ja, und vielleicht noch ergänzend, auf der Technikseite haben wir uns mal das Megacasting angeschaut. Also das sind im Prinzip riesige Druckgussmaschinen, mit denen ganze Karosserieteile ja in einem Guss quasi hergestellt werden. Und dann gibt es natürlich auch noch mal einen Blick an die Ladeinfrastrukturfront und wir haben eine Marktübersicht erstellt über Wallboxen mit zwei Ladeports. Und wenn ihr euch fragt, wozu brauche ich die denn überhaupt, das erklären wir natürlich dann auch in dem Artikel, was so diese Benefits dieser Art von Ladesystemen sind.
Ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass das öfter gebraucht wird, weil ja viele ein E-Auto erstmal so zum Versuch als Zweitwagen vielleicht anschaffen und dann merken, ich fahre den eigentlich viel lieber als den Verbrenner. Und den Verbrenner, also den eigentlichen Erstwagen, dann auch gegen E-Auto tauschen und schon hat man zwei Stück vor der Garage stehen sozusagen. Dann braucht man ja auch zwei Ladeports.
Genau, das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Anwendungszweck, wo es sich dann lohnen kann, so eine Wallbox auszuwählen. Und was es da alles gibt, das erfahrt ihr dann in der neuen Ausgabe, wenn ihr sie nicht auch schon so wie der Valentin vor euch liegen habt. Ja, zum Abschluss, wie immer, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Ciao.